Wir haben katastrophale Verhältnisse. Also es ist eine Dystopie, die sich da aufmacht. Also mir schießen fast die Tränen in die Augen, wenn ich nur dran denke. Das ist unerträglich, wie mit Menschen umgegangen wird.
Wir wussten, dass es einen Pflegefachkräftemangel gibt. Man hat eigentlich nichts gemacht. Und jetzt ist die Situation akut und klar, und es wird auch lauter gesagt, aber wir werden jetzt mit dieser akuten Situation umgehen müssen. Wir müssen diese grundsätzlichen strukturellen Fragen nicht auf die lange Bank schieben. Wir müssen da jetzt ran, und Pflege ist ein bedeutsames Thema in diesem Land.
Von Alzheimer reden heißt, von der Krankheit des Jahrhunderts reden.
Aber die heute 40 oder jünger sind oder 50 oder jünger, die müssen ab sofort irgendwie selbst vorsorgen mit irgendeiner Pflegeversicherungszusatzversorgung, was weiß ich. Weil es kommt jetzt jede Generation in diese Situation, wenn wir nichts machen, Grundlegendes machen. Denn diese Kosten können sie auch nicht verringern.
Leben mit dem Vergessen. Wie gehen wir mit einer steigenden Zahl Demenzkranker um? Ein Feature von Catalina Schröder.
So, das ist hier so unser Herzstück der WG. Gemeinschaftsraum, Speiseraum, Küchenbereich, so dass halt immer jemand hier ist, der die Bewohner betreut, der für die Bewohner Ansprechpartner ist, dass sie sich nie alleine fühlen, weil oftmals ist es ja so, gerade in der Demenz, dass sie sich so verloren fühlen.
Ein Freitagvormittag in der Demenz-WG Spanskamp im Hamburger Nordwesten. Petra Ossenbrüggen ist gelernte Pflegefachkraft und leitet die Wohngemeinschaft.
Wir haben jeden Tag nach dem Frühstück ein gemeinsames Programm, ein Beschäftigungsprogramm, wozu auch Kartoffelschälen zählt oder Gemüseschnippeln zählt, wo wir gemeinsam Kuchen backen oder Waffeln. Also hier, das wird Flurbereich, das ist also wirklich sehr übersichtlich. Die Zimmer führen halt alle in diesen Gemeinschaftsraum. So dass auch in der Nacht, wenn die Nachtwache da ist, sie immer sofort einen Ansprechpartner haben.
8 Frauen und ein Mann zwischen 80 und 92 Jahren leben hier zusammen in der 323 Quadratmeter großen Wohnung. Jeder hat ein eigenes Zimmer, das in der Regel die Angehörigen mit Möbeln und Bildern aus der vorherigen Wohnung oder dem Haus des Bewohners einrichten. Zu jedem Zimmer gehört ein eigenes, barrierefreies Bad. Vom Küchen- und Gemeinschaftsbereich sowie von einigen Zimmern blicken die Bewohner in den Garten der Erdgeschosswohnung. Bunte Windräder drehen sich hier in großen Blumenkübeln. Stiefmütterchen und Geranien in allen Farben leuchten in der Vormittagssonne. Wer in die WG am Spanskamp einzieht, benötigt vom Arzt ganz offiziell die Bestätigung, dass er oder sie an Demenz erkrankt ist.
Also es ist egal im Anfangsstadium oder zum Ende der Demenz, aber Sie müssen die Diagnose Demenz haben, sonst dürfen Sie hier nicht einziehen. Wir haben eine Bewohnerin, die ist noch ganz im Anfangsstadium, hat sich aber halt einfach dazu entschieden. Sie hat ihren Mann ein Jahr vorher verloren und war wirklich vereinsamt und wollte einfach nicht mehr alleine sein.
Doch die Diagnose Demenz muss erst einmal gestellt werden. Viele Erkrankte und ihre Angehörigen wissen, dass es bis zur Diagnose ein langer Weg sein kann.
Da der Vater schon immer einen Hang zum Eigenbrödlerischen hatte, erklärten wir uns seine bald nach der Pensionierung auftretenden Aussetzer damit, dass er jetzt Anstalten machte, jegliches Interesse an seiner Umwelt zu verlieren. Sein Verhalten erschien typisch für ihn. Also gingen wir ihm etliche Jahre mit Beschwörungen auf die Nerven, er solle sich zusammenreißen. Heute befällt mich ein stiller Zorn über diese Vergeudung von Kräften, denn wir schimpften mit der Person und meinten die Krankheit. Wenn er zu einem seiner Kinder gesagt hätte, tut mir leid, mein Gehirn lässt mich im Stich, hätten alle besser mit der Situation umgehen können. So jedoch fand ein jahrelanges Katz-und-Maus-Spiel statt. Mit dem Vater als Maus, mit uns als Mäusen und mit der Krankheit als Katze.
Dieser Text stammt aus dem Buch Der alte König in seinem Exil, in dem der österreichische Schriftsteller Arno Geiger sehr berührend von der Alzheimer-Erkrankung seines Vaters erzählt. Geiger berichtet, wie die Krankheit des Vaters nicht nur dessen Leben, sondern auch das Leben Geigers und seiner Geschwister, ja sogar das Leben der Ex-Frau des Vaters verändert hat. Die Krankheit hat scheinbar unumstößliche Grundpfeiler, auf denen die Beziehung zwischen Geiger und seinem Vater ein Leben lang fußte, zum Einsturz gebracht.
Es ist, als würde ich dem Vater in Zeitlupe beim Verbluten zusehen. Das Leben sickert Tropfen für Tropfen aus ihm heraus. Die Persönlichkeit sickert Tropfen für Tropfen aus der Person heraus. Die Krankheit fraß sich nicht nur ins Gehirn des Vaters, sondern auch in das Bild, das ich mir als Kind von ihm gemacht hatte. Meine ganze Kindheit lang war ich stolz gewesen, sein Sohn zu sein. Jetzt hielt ich ihn zunehmend für einen Schwachkopf.
Bei Alzheimer, also eben der überwiegenden Zahl der Demenzfälle, beginnt es aber mit Gedächtnisstörungen in der Form, dass ich mir neue Informationen nicht mehr merken kann. Alte Informationen, die ich irgendwann schon mal abgespeichert habe, sind weiterhin verfügbar und abrufbar. Klassische Angabe von Patienten heißt dann, der kann immer noch Schillers Glocke auswendig aufsagen. Er kann aber unter Umständen nicht mehr sagen, was er heute Morgen zu Frühstück hatte.
Klaus Fließbach forscht am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen und leitet die Gedächtnisambulanz am Universitätsklinikum Bonn. Eine der häufigsten Fragen, die er in seiner Sprechstunde beantworten muss, lautet: Was ist eigentlich Alzheimer und was ist Demenz?
Demenz bezeichnet den Umstand, dass jemand einen Verlust an geistiger Leistungsfähigkeit erleidet, der so schwer ist, dass er in seiner selbstständigen Lebensführung beeinträchtigt ist. Und das über einen längeren Zeitraum von mindestens 6 Monaten. Alzheimer ist eine von sehr vielen, aber mit Abstand die häufigste Ursache für Demenzen in Deutschland. Etwa 2/3 aller Demenzfälle gehen in Deutschland auf die Alzheimer-Krankheit zurück.
Alzheimer ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der sich krankhafte Eiweißpartikel, sogenannte Amyloid-Plaques, im Gehirn ablagern. Das führt dazu, dass Nervenzellen zunächst geschädigt werden und schließlich absterben. Warum manche Menschen an Alzheimer erkranken und andere nicht, ist noch nicht abschließend erforscht. In sehr seltenen Fällen ist Alzheimer genetisch bedingt und kann vererbt werden. In den meisten Fällen handelt es sich aber um ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die sich beim Ausbruch der Krankheit kaum rekonstruieren lassen. Zwar kennen wir heute eine Reihe von Risikofaktoren, die zur Alzheimer-Krankheit führen können, doch das sind solche, die für alle möglichen Volkskrankheiten verantwortlich sein können, wie beispielsweise Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, körperliche Inaktivität oder Übergewicht. Der einzige Risikofaktor, der etwas heraussticht, sind unbehandelte Depressionen im mittleren Lebensalter zwischen 40 und 50 Jahren. Doch für sich genommen führt wohl keiner dieser Risikofaktoren zum Ausbruch der Alzheimer-Krankheit. Ein großes Problem für die Forschung ist zudem, dass die Krankheit vermutlich sehr lange im Verborgenen bleibt, bevor sie zutage tritt.
Die Patienten, die Symptome haben, die die ersten Gedächtnisstörungen entwickeln, haben vermutlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten diese Ablagerung im Kopf. Und man kann aus finanziellen, aber auch aus ethischen Gründen nicht ohne weiteres hingehen und 50-Jährige durchtesten, ob die vielleicht Auffälligkeiten haben im Nervenwasser.
Heilbar ist Alzheimer bislang nicht. Aber seit knapp einem Vierteljahrhundert arbeiten Wissenschaftler an einer Methode, um die Amyloid-Plaques, also die krankhaften Eiweißablagerungen, die sich bei Alzheimer im Gehirn bilden, zu beseitigen. Lange Zeit gelang es Forschern zwar, die Ablagerungen im Gehirn aufzulösen, nur änderte dies nichts am geistigen Abbau der Patienten. Ob jemand das Medikament oder ein Placebo erhielt, machte kaum einen Unterschied.
Seit im Prinzip diesem Jahr haben wir eine Veröffentlichung über einen solchen Antikörper, wo zum ersten Mal zweifelsfrei aus meiner Sicht gezeigt wird, dass da doch ein Effekt auftritt. Also dass Patienten, die einen bestimmten Antikörper erhalten haben, weniger stark abbauen als Patienten, die ein Placebo erhalten haben. Und das ist zunächst mal eine wirklich Hoffnung machende Information für die kommenden Jahre und Jahrzehnte, muss man sagen.
In den USA ist die Therapie bereits zugelassen. In Europa wird sie noch von den Zulassungsbehörden geprüft. Trotz aller Euphorie weist Alzheimer-Forscher Klaus Fließbach auch auf die Nebenwirkungen hin und auf die Kosten.
So eine Behandlung mit solchen Antikörpern ist natürlich nicht nebenwirkungsfrei. Man stimuliert immunologische Prozesse, die gegen Hirnstrukturen gerichtet sind. Das heißt, man beobachtet bei diesen Patienten häufig kleinere Hirnödeme oder kleinere Hirnblutungen. Bei den meisten Fällen hat das keine schweren bleibenden Schäden hinterlassen. Zum Zweiten ist das eine aufwendige Behandlung. Das sind Infusionen, intravenöse Infusionen. Das ist keine Tablette, die man schluckt. Drittens ist das immer noch extrem teuer. Also wir sprechen da von Behandlungskosten im 5-stelligen Bereich.
Die gute Nachricht ist, Das persönliche Risiko jedes Einzelnen, an Alzheimer zu erkranken, ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter gesunken. Das liegt daran, dass unsere Lebensumstände immer besser geworden sind und wir uns heute beispielsweise ausgewogener ernähren als noch vor 60 oder 70 Jahren. Die Anzahl der Erkrankten insgesamt wird nach Hochrechnungen der Weltgesundheitsorganisation trotzdem massiv steigen. In Deutschland von heute rund 1,8 Millionen auf etwa 2,8 Millionen im Jahr 2050. Das liegt daran, dass wir immer älter werden. Und mit dem Alter steigt wiederum unser Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Da Frauen im Schnitt länger leben als Männer, sind sie besonders häufig betroffen. Ab dem 65. Lebensjahr gilt Alzheimer als typische Alterserkrankung.
Das ist das Zimmer meiner Mutter. Meine Mutter ist voll pflegebedürftig. Meine Mutter weiß seit 4, 5 Jahren nicht mehr, wer sie ist. Sie jedenfalls kann sie es nicht sagen oder irgendetwas ansatzweise klar vermitteln. Das bedeutet auch, dass sie nicht aktiv bei irgendetwas mithelfen kann, sodass das ihr Pflegebett ist, das eben hoch- und runterfahrbar ist und von beiden Seiten bedient werden muss.
Zurück in der Demenz-WG im Hamburger Nordwesten. Jette Fournier ist die Tochter einer Bewohnerin und kommt 2 bis 3 Mal in der Woche zu Besuch. 2019, mit der Öffnung der Wohngemeinschaft, ist Jette Fourniers Mutter hier eingezogen. An Alzheimer ist sie bereits vor 10 Jahren erkrankt. Rund 2 Drittel aller Demenzkranken werden in Deutschland zu Hause von ihren Angehörigen gepflegt. 3 Jahre hat sich auch Jette Fournier neben ihrer Arbeit als selbstständige Kunstpädagogin um ihre Mutter gekümmert. Dann verschlechterte sich ihr Zustand so sehr, dass Fournier ihren Beruf für 2 Jahre aufgab. Irgendwann brauchte die Mutter rund um die Uhr Betreuung, schlief nachts unruhig oder gar nicht mehr. Und die Tochter entschied sich schweren Herzens, sie auf der Demenzstation eines Pflegeheims unterzubringen.
Ich schaffe keine 24 Stunden und habe sie dann in ein Pflegeheim gebracht, wo ich zuerst dachte, das wäre gut. Also ich sag mal die Worte, wie die Demenzabteilung verkauft wird, ist gut. In Wahrheit war es ein dunkler Flur, von dem 33 Zimmer abgingen und 33 Bewohner dort wohnten. Meine Mutter nicht ausreichend zu essen und zu trinken bekam. Ich habe sie schlussendlich völlig unterernährt da herausgeholt.
So erinnert Jette Fournier sich an die Zeit, die ihre Mutter im Pflegeheim verbracht hat.
Das liegt daran, dass bei 33 Bewohnern, da sind dann 3 bis 5 Pflegekräfte am Tag, um alle zu versorgen.
Viel zu wenig Personal, um jeden Bewohner angemessen zu betreuen. Ein 1/2 Jahr blieb Jette Fourniers Mutter im Pflegeheim. In dieser Zeit stieß Fournier bei ihren Recherchen auf die Demenz-WG im Hamburger Nordwesten. Eine Möglichkeit, von der sie bislang noch nie gehört hatte. Denn obwohl es deutschlandweit heute einige 100 WGs gibt, kennen viele Menschen das Konzept nicht. In der Hamburger Demenz-WG am Spanskamp leben die Bewohner als Mietergemeinschaft zusammen. Sie bzw. ihre Angehörigen mieten die Wohnung von der Martha-Stiftung, einem Sozialunternehmen, das sich auf Pflegeleistungen spezialisiert hat. Ein ambulanter Pflegedienst betreut die Bewohner rund um die Uhr. Anders als in einem Pflegeheim müssen die Angehörigen der Bewohner sich hier um vieles selbst kümmern. Von der Möblierung bis zur Frage, welche Blumen im Garten blühen. Im Vergleich zu einem Pflegeheim ist die Unterbringung in einer Demenz-WG auch teurer, da der Betreuungsschlüssel höher ist und weniger Menschen auf mehr Quadratmetern leben. Wie groß der finanzielle Unterschied ist, ist von Fall zu Fall verschieden und hängt auch von der Pflegestufe des Bewohners und der Größe seines Zimmers ab. 2.411 Euro Eigenanteil müssen Bewohner einer Pflegeeinrichtung im Bundesdurchschnitt derzeit jeden Monat beisteuern. Diese Zahl hat das Portal pflege.de berechnet. Die gesetzliche Rente reicht im Normalfall nicht, um diese Summe zu finanzieren. In Westdeutschland bekommen Frauen heutzutage eine gesetzliche Rente in Höhe von gut 700 Euro. In Ostdeutschland sind es im Schnitt etwas mehr als 1.000 Euro. Bei den Männern beläuft sich die Durchschnittsrente deutschlandweit auf gut 1.200 Euro. Um die Pflege ihrer Mutter zu finanzieren, musste Jette Fournet die Doppelhaushälfte verkaufen, in der die beiden Frauen gemeinsam gelebt haben.
Ich habe auch mein Zuhause verloren. Das ganze Haus ist verkauft worden und ich habe also auf der einen Seite meine Mutter verloren in das Vergessen und ich habe unsere Heimat verloren. Genau.
Anderthalb Jahre reicht das Geld aus dem Verkauf des Hauses noch, um die Pflege ihrer Mutter zu bezahlen. Danach muss Jette Fournets Mutter jedoch nicht aus der Demenz-WG ausziehen. Stattdessen übernimmt dann der Staat die Kosten, wie es auch bei der Unterbringung in einem Pflegeheim der Fall wäre. Kai Kasri betreibt seit 15 Jahren zwei Pflegeheime in Bayern und ist Mitglied im Präsidium des Bundesverbands Privater Anbieter Sozialer Dienste. Bei etwa jedem fünften Bewohner in seinen Pflegeheimen übernimmt der Staat alle Kosten für die Unterbringung. Und Kasri erlebt immer wieder, wie sehr die Menschen das belastet.
Also das ist sehr entwürdigend, ne? Letztendlich sind da ja riesige Lebensleistungen dahinter, oft 45 Jahre Berufstätigkeit, unglaublicher Wille, überhaupt was zu sparen. Letztendlich kommt man in diese relativ würdelose Situation aus Sicht der Betroffenen und mit viel Scham behafteten Situation, dass man letztendlich den Staat bitten muss um Unterstützung, obwohl man eigentlich das ganze Leben gearbeitet hat.
Künftig wird der Anteil derjenigen, die finanzielle Unterstützung brauchen, weiter steigen. Denn die Inflation, die gestiegenen Energiekosten und die Erhöhung der Löhne und Gehälter von Pflegekräften führen dazu, dass die Unterbringung noch einmal deutlich teurer wird. Kasri rechnet für jeden Bewohner mit 600 bis 700 Euro Mehrkosten pro Monat.
Es wird jetzt auch sofort dazu führen, dass sicherlich die Zahl derer, die Hilfe benötigen, ich sag mal, 10% steigt, würde ich jetzt mal so schätzen.
Auch für den Staat wird es also teurer, weil bei gleichzeitig steigender Lebenserwartung immer mehr Menschen Unterstützung brauchen. Parallel dazu erleben wir momentan eine Pleitewelle bei den Pflegeheimen. Denn während die Inflation und die gestiegenen Energiepreise das Leben schon seit mehreren Monaten teurer machen, konnten sich die Heimbetreiber vielerorts erst kürzlich in Verhandlungen mit den Pflegekassen auf höhere Pflegesätze einigen. Und die machen den Großteil der monatlichen Einnahmen eines Pflegeheims aus.
Wir haben quasi unsere Rücklagen jetzt der letzten Jahre komplett eingesetzt, um durchzuhalten. Weil wir natürlich die Kosten schon seit Januar haben und die Erlöse jetzt rückwirkend dann bekommen zum Januar oder Februar, aber eben 4 Monate versetzt. Also wir haben durchgehalten, wir haben quasi es geschafft. Ich weiß nicht, ob das alle können.
Und während immer mehr Pflegeheime schließen müssen, leiden die Verbleibenden unter Fachkräftemangel. Wie können wir dieses Problem lösen in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen an Demenz erkranken oder aus anderen Gründen pflegebedürftig werden? Kai Kasri sieht einen großen Hebel.
Jetzt kommt ja dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz und hier in Bayern hat sich die Staatsregierung zumindest vorgenommen, uns da den Weg freizuschaufeln für gewisse Länder, wo wir dann so einen bevorzugten Kontakt aufnehmen. Ich hoffe, das ist dann die Lösung. Also jetzt nicht nur für unseren Betrieb, sondern auch für viele, viele andere.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt es bereits seit 2020. Damit können qualifizierte ausländische Fachkräfte nach Deutschland kommen, um hier in Mangelberufen wie der Pflege zu arbeiten. Bislang gibt es jedoch viele bürokratische Hürden, die nun gesenkt werden sollen. Nach einer Lösung für den Fachkräftemangel sucht auch Heike Petzold, die das Pflegeheim Malteser Stift in Duisburg leitet. Sie sieht vor allen Dingen ein Problem darin, dass immer mehr Pflegekräfte schon nach wenigen Jahren wieder aus dem Beruf aussteigen. Das liegt ihrer Meinung nach nicht nur an der Belastung durch den Beruf selbst, sondern nicht selten auch an fehlender Unterstützung für Pflegekräfte mit kleinen Kindern.
Wenn ich dann arbeiten gehe, aber ganz viel Geld in den Kita-Platz und der ist dann nicht zuverlässig, ich kann dann nicht zur Arbeit kommen, es ist halt hauptsächlich noch immer ein von Frauen dominierter Beruf. Na, wir haben auch ganz viele Alleinerziehende. Da braucht man viel mehr Unterstützung.
Und Heike Petzold spricht noch über einen weiteren Aspekt, der in der öffentlichen Diskussion fast nie eine Rolle spielt. Das Verhältnis bzw. Verständnis zwischen den Generationen.
Wenn Sie ganz junge Pflegekräfte oder Auszubildende haben, die vielleicht von geschichtlichem und von der Prägungszeit unserer Bewohner nicht viel wissen, denen fällt es dann auch vielleicht manchmal, ich will das nicht pauschalisieren, auch schwer, ne, zu verstehen, warum derjenige jetzt gerade so reagiert, wie er reagiert. Also da muss auch viel mehr Aufklärung. Wir haben die Menschen im Geburtsjahr, weiß ich nicht, 40, 45, wie sind die geprägt, ne? Und wie sind unsere Jugendlichen geprägt, ne?
Heike Petzold und ihre Kolleginnen und Kollegen versuchen deshalb, den Auszubildenden Grundlegendes über die Zeit zu vermitteln, in der die Bewohnerinnen und Bewohner jung waren. Doch sie findet, dass dieser Aspekt noch viel stärker in der Ausbildung verankert werden müsste. Wie groß die Herausforderung für jeden Einzelnen von uns, für die Pflegeheime und den Staat ist, kann man auch daran erkennen, dass die Bundesregierung im vergangenen Oktober eine nationale Demenzstrategie verabschiedet hat. Ein Aspekt des Katalogs mit immerhin 162 Maßnahmen beschäftigt sich auch mit dem Einsatz von sogenannten Assistenzsystemen in der Pflege von Demenzkranken.
Es wird mittlerweile sehr, sehr viel geforscht in diesem Bereich und auch viel entwickelt.
Marc Schweder ist Professor für Ethik in der Medizin an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg und Mitglied des Deutschen Ethikrates.
Es gibt den Ansatz, dass wir Monitoring-Systeme entwickeln. Das sind Systeme, die im Grunde die vitalen Funktionen und die alltäglichen Lebensabläufe von Menschen mit Demenz über Sensortechnologien erfassen und auswerten, um im Falle eines Auftretens von problematischen Situationen rechtzeitig intervenieren zu können. Es gibt einen ganzen Bereich von Assistenten, digitalen Assistenten, die auf eine Art emotionalen und sozialen Support auch abzielen, um der Tendenz der Vereinsamung und des Mangels an Interaktion und Kommunikation entgegenzuwirken. Und es gibt dann im engeren Sinne Pflegetechnologien, die gar nicht so sehr in erster Linie die gepflegte Person, sondern die Pflegenden adressieren und hier unterstützen sollen bei den oft sehr beschwerlichen, auch körperlich anstrengenden und belastenden pflegerischen Tätigkeiten, also Aufstehen, Mobilisieren, Lagerung.
In Dresdner Altenheimen wurde beispielsweise der Roboter Anna als Unterstützung in der Betreuung von Demenzpatienten im Anfangsstadium eingesetzt. Mit ihm können die Bewohner und Bewohnerinnen singen oder Karten spielen. Der Roboter animiert zum gemeinsamen Rätseln oder liest Horoskope vor. Die Frage ist aber, wollen wir tatsächlich Roboter in unseren privaten Alltag lassen? Und dann auch noch in einer Situation, in der wir mit dem Leben ohnehin immer schwerer zurechtkommen?
Das muss man auf jeden Fall diskutieren. Das ist ja genau der Grund, warum wir so intensiv zum Thema Assistenztechnologien in der Versorgung von Menschen mit Demenz aus einer ethischen Perspektive forschen, weil es eben sich hier um eine sehr vulnerable, eine verletzliche, eine vielen Risiken ausgesetzte Personengruppe handelt. Es muss Sorge dafür getragen werden, dass ihr Wohlergehen durch den Einsatz technischer Assistenten nicht gefährdet wird.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?
Noch einmal zurück in der Hamburger Demenz-WG. 6 der Bewohnerinnen sitzen um den großen Esstisch. Jede von ihnen hat ein Glas Maibowle vor sich. Auf dem Tisch liegen Fotos von Blumen, die sich eine der Pflegerinnen zusammen mit den Frauen anschaut. Auch Hannelore sitzt mit am Tisch. Sie hat vor kurzem ihren 88. Geburtstag gefeiert und befindet sich noch im Anfangsstadium der Alzheimer-Erkrankung.
Ich habe ja früher ganz viel Leistungssport gemacht. Und dadurch, muss ich sagen, bin ich auch noch ganz gut fit. Ich habe meine Geschwister mit groß gemacht. Meine Mutter war sehr krank, der Vater ist sehr früh gestorben. Also hatte ich da schon viele Aufgaben. Und ich muss sagen, ist mir gut bekommen.
Was haben Sie denn gemacht? Sport?
Leichtathletik, speziell Hochsprung, Speerwerfen. Ja.
Wow.
Ja. Und Hürdenlauf.
Ja, nicht schlecht. Das kommt Ihnen dann heute noch zugute wahrscheinlich, dass Sie noch so fit sind.
Ja, das würde ich sagen. Das sind so die Folgen dessen.
Ja.
Ja.
Und
ja.
Wie lange leben Sie schon hier?
Ich bin jetzt ein Dreivierteljahr hier.
Ah, okay. Noch gar nicht so lange dann?
Nein, noch nicht so lange.
Und darf ich fragen, haben Sie vorher zu Hause gewohnt? Oder?
Ja, sicher. Aber zu Hause wurde die Küche völlig ausgeräumt und da haben die mich dann hierher gebracht, die Kinder. Denn das ist dann schlecht. Ne?
Schön, dass du da bist, mein Schatz.
Vor einiger Zeit waren die Bewohner gemeinsam mit ihren Angehörigen und den Betreuern in der Oper. Auch Jette Fournet und ihre Mutter waren dabei. Neben den Angehörigen hatte jeder Bewohner an diesem Abend auch eine Pflegekraft an seiner Seite. Für Jette Foné war es mehr als nur ein netter Abend.
Wir brauchen gesellschaftliche Teilhabe. Wir müssen uns nicht hier in unserer Wohnung verstecken. Ein Wahnsinnsaufwand. Ja, jeder Transport kostet echt viel und der muss auch selber bezahlt werden. Ja, und trotzdem, wir brauchen diese gesellschaftliche Teilhabe. Denn diese Menschen sind Teil unserer Gesellschaft und auch sie brauchen immer noch einen Sinn in ihrem Leben und sie brauchen Erlebnisse.
Jette Foné hat das Glück, für ihre Mutter eine passende Betreuung gefunden zu haben. Viele andere Angehörige sind noch auf der Suche. Wohngemeinschaften wie die am Hamburger Spanskamp führen oft Wartelisten. Auch in vielen Pflegeheimen ist die Situation nicht besser. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Heime schließen und Pflegekräfte aus dem Beruf aussteigen, wird sich dieses Problem wohl erst einmal weiter verschärfen. Um den Pflegenotstand zu lindern, will die Bundesregierung nun Pflegepersonal aus Brasilien anwerben. Auch mit Mexiko und Indonesien gibt es Gespräche. Doch auch dann bleibt für viele Betroffene und ihre Angehörigen das Problem der Bezahlung, weil die gesetzliche Pflegeversicherung eben nur einen Teil der Pflegekosten trägt. Heimbetreiber Kai Kasri hält deshalb eine rechtzeitige private Vorsorge für wichtig.
Die heute 40 oder jünger sind oder 50 oder jünger, die müssen ab sofort irgendwie Selbstversorgung mit irgendeiner Pflegeversicherungszusatzversorgung, was weiß ich. Weil es kommt jetzt jede Generation in diese Situation, wenn wir nichts machen, Grundlegendes machen. Denn diese Kosten können sie auch nicht verringern.
Pflege, das macht Kai Kasri damit noch einmal deutlich, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Jeder von uns sollte, wenn möglich, finanziell für die eigene Pflege vorsorgen, die eines Tages nötig sein könnte. Die Pflegeeinrichtungen sind aufgefordert, für eine gute Betreuung ihrer Bewohner zu sorgen. Und die Politik muss für alle die Rahmenbedingungen schaffen, damit individuelle Vorsorge auf der einen und professionelle Hilfe mit ausreichend Fachpersonal auf der anderen Seite überhaupt möglich sind. Wie wichtig und wertvoll eine gute Betreuung ist, erlebt Jette Foné immer wieder, wenn sie ihre Mutter in der Hamburger Demenz-WG besucht.
Hier in unserer WG haben wir morgens für 9 Bewohner 3 Pflegekräfte. Wir haben einen Schlüssel von 1:3. Hier kann jeder, der nicht alleine essen und trinken kann, bekommt jeder sein Essen in Ruhe und sein Trinken in Ruhe, Zuwendung in Ruhe, Pflege in Ruhe. Und jeden Tag frisch angezogen und gewaschen und als ob sie gleich auf die Straße ginge. Hier sitzt nie jemand im Schlafanzug.
Die Bewohnerinnen und Bewohner, die Pflegekräfte und die anderen Angehörigen sind Foné in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen.
Das hier ist jetzt unsere Familie. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, aber im allerbesten Sinne. Denn wir teilen das Schwierige und wir feiern das Gute zusammen.
Leben mit dem Vergessen. Wie gehen wir mit einer steigenden Zahl Demenzkranker um? Das war ein Feature von Katalina Schröder. Redaktion Carsten Burtke. Regie Anke Beims. Technik Christoph Richter. Es sprachen Katharina Merschel und Thorsten Föste. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.